Hallo und willkommen bei
Der Millennial Trap, der Podcast für Millennials und more.
Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge von The Millennial Trap. Hallo Sandra.
Hallo Carina.
Und hallo Emily.
Hallo.
Wir haben heute wieder eine Influencerin, sage ich jetzt mal so ganz banal
als und Gast. Und noch so viel mehr.
Ja, das erfahren wir gleich, was du alles machst. Du bist seit einiger Zeit in Wien, hast sehr lange in Deutschland gewohnt, kommst ursprünglich, sagen wir jetzt aus Australien. Mhm. Hast eine riesengroße Reichweite auf Instagram mit knapp 64.000 FollowerInnen und hast auch eine eigene Agentur, Brain and Babes. Mhm. Und hast auch einen Podcast in deiner Agentur. Ja. wie die klassische Frage, die wir immer anfangs stellen, aber wie kam es dazu? Mhm.
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Und ja, du hast mich ja eigentlich schon so ein bisschen vorgestellt. Ich bin Emily, ich bin 28 Jahre alt und bin in Australien geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Und so ungefähr vor einem Jahr habe ich mir hier in Wien auch einen Wohnsitz geholt, weil das einfach so immer meine Traumstadt war und ich die Stadt wunderschön finde und auch viele Freunde hier schon hatte und so. Und ja, teile mir daher so seitdem so ein bisschen mein Leben zwischen München und Wien auf. Also ich bin in München aufgewachsen, aber auch in keiner anderen deutschen Stadt gewohnt oder so. Bin dementsprechend dort auch zur Schule gegangen und habe dort studiert. Ich habe Modemanagement im Bachelor studiert und Medien- und Kommunikationsmanagement im Master. Und habe neben meinem Master damals bei Westwing gearbeitet als Werkstudentin. Erst im Online-Marketing, also eigentlich sowas ganz anderes, so ein bisschen Google Analytics, SEO, SEM habe ich gemacht. Und genau nach meinem Studium war dann so ein bisschen die Frage, okay, bleibe ich bei Westwing, suche ich mir einen anderen Job. Ich hatte aber zuvor während meinem Bachelorstudium eigentlich schon mit Instagram so ein bisschen angefangen gehabt. Und ja, habe da eher so ein bisschen die Fashion-Karriere angestrebt. Also ich habe auch bei einem Magazin, bei der Insta gearbeitet zum Beispiel.
Das war immer mein Traum.
Ja, das war bei mir auch. Das war, aber es war nicht so geil, wie man denkt. Oh. Ja, aber so, also wollte eher so ein bisschen diese klassische Schiene gehen, so die Mädels sich manchmal so vorstellt. genau, und habe halt nebenbei eigentlich schon immer Instagram gemacht und ja, irgendwann ist das so ein bisschen, hat sich das so erweitert und ist ganz gut angelaufen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass ich bestimmt vielleicht 4-5 Jahre das nebenbei gemacht habe, ohne auch einen Cent dabei zu verdienen. Mhm. Oder damals war das auch nicht so, dass man jetzt irgendwie davon Geld verdienen kann. Damals konnten auch wirklich nur richtig große Leute damit Geld verdienen und auch nicht so viel wie jetzt. Mhm. Und genau, und dann ist diese Bubble so ein bisschen immer größer geworden. Und dann, als ich bei Westwing angestellt war, war das so, dass eine Stelle im Führungskreis offen geworden ist, also für die Gründerin. Um sie rum, also Delia Lachance heißt sie, und um sie rum wurde ein Team gebildet von einer Assistentin, Social Media Managerin, Stylistin, keine Ahnung, weil der Plan war, sie halt nochmal als Face sozusagen nochmal weiter nach außen zu bringen, alles mit Social Media, alles was damit zu tun hat, sie zu pushen und so. Und ich hatte mich eigentlich als Assistentin beworben. Und wir kannten uns damals nur so flüchtig, so vom Flur oder vom All-Hands-Meeting oder keine Ahnung. Und dann war das in dem, quasi in dem Bewerbungsprozess waren wir. Und ich hatte wirklich so viele Bewerbungsgespräche, oh mein Gott. Und ich dachte mir irgendwann so, oh mein Gott, wann hört es auf? Ich hatte bestimmt 4 oder 5 Bewerbungsgespräche.
Weil, also schon in der Firma gearbeitet.
Ja, ja, voll. Hast. Aber erst quasi mit dem Teamlead, ja. Dann mit ihr, dann nochmal mit ihr. Und so, also es hat sich halt alles ewig gezogen.
Wie beim Casting.
Ja, voll. Und dann irgendwann, so beim 3. oder 4. Bewerbungsgespräch, sind die so ein bisschen drauf gekommen, dass ich ja auch also meinen Instagram-Account gemacht habe. Und das wussten die vorher schon. Und dann meinten die eben, ja, die sind eigentlich noch auf der Suche nach einem Social Media Manager und die Stelle würde besser zu mir passen, so. Und dann meinte ich, ja, kann ich mir grundsätzlich eigentlich auch vorstellen. Ich muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt war dieses Berufsfeld noch nicht so krass. Mhm. Also auch so Social Media Manager, klar, in einer Online-Firma gab es das, aber auch die Teams waren viel kleiner als jetzt oder so. Und es war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, jede Firma hat einen Social Media Manager oder so. Das hat damals erst so ein bisschen angefangen, finde ich. Und genau, und dann habe ich da gestartet und habe ein Jahr lang für sie gearbeitet. Und es war damals, als ich angefangen habe und den Account übernommen habe, hatte sie 75.000 Follower und als ich gegangen bin, hatte sie 150.000 Follower. Mhm. Also wir haben das in einem Jahr wirklich so skaliert. Ich muss aber fairerweise auch dazu sagen, es wurde halt extrem viel Effort, Budget, alles Mögliche reingesteckt. So. Ich würde auch sagen, das ist heutzutage noch möglich, aber es ist deutlich schwieriger, wenn man halt nicht die Ressourcen so dafür hat. Und genau, und da habe ich das erste Mal natürlich auch so halt gelernt, wie ist es mit KPIs zu arbeiten, mit Vorgaben, mit Reportings, Zahlen zu analysieren, zu tracken. Und damals habe ich dann so ein bisschen den Sinn und Algorithmus und alles so von Instagram verstanden. Und natürlich habe ich halt 2 Jahre davor auch noch eben im Online-Marketing gearbeitet, was halt auch hilfreich war, was zum Beispiel Ads-Themen oder sowas halt anging. Und ja, da habe ich mir so ein bisschen mein Wissen angeeignet, würde ich sagen. Und natürlich auch noch mit dem, was ich halt selber halt immer gemacht habe. Und dann war es so, dass Delia geheiratet hat und dann danach eben auch ein Baby bekommen hat. Und da war so ein bisschen klar, okay, sie wird sich eher zurückziehen und was passiert so mit dem Team. Und ich hatte natürlich die Möglichkeit, in der Firma zu bleiben. Und dachte mir aber damals schon, dadurch, dass halt so viele Leute in meinem Umkreis auch schon selbstständig waren, dachte ich mir so, so ich kann es ja eigentlich auch probieren. Und ich war auch ehrlicherweise in der Festanstellung nicht mehr so glücklich, so weil ich mir dachte, okay, vielleicht gibt es halt einfach auch mehr für mich. Und ja, habe dann relativ abrupt gekündigt. Und das habe ich auch schon öfter erzählt, ich hatte halt so null Rücklagen oder habe mir auch ehrlicherweise nicht so viel dabei gedacht. Das Einzige war nur, dass ich mir dachte, okay, ich möchte mindestens in einem Jahr so viel verdienen, wie ich halt in meiner Festanstellung verdient habe, damit ich einfach meinen Lebensunterhalt halt finanzieren kann sozusagen. Und das war so das Ziel einfach so. Und dann habe ich einfach alles dafür getan, um das halt so möglich zu machen und habe am Anfang natürlich meinen Instagram-Account ausgeweitet und auf Content fokussiert und so weiter, auf Kooperationspartner fokussiert und hatte aber eben wieder das Glück, dass eben viele meiner Freunde oder in meinem Bekanntenkreis, in meinem Netzwerk einfach viele sich zu dem Zeitpunkt auch vielleicht mit ihren eigenen Brands selbstständig gemacht haben und natürlich auf der Suche nach jemandem waren, der irgendwie den Instagram-Account direkt übernimmt, weil es einfach viel Arbeit ist und halt oft man ja am Anfang so ein bisschen delegieren muss, wofür wendet man Zeit an oder was sourced man lieber aus und genau, und so hat das alles dann so ein bisschen seinen Lauf genommen.
In wie vielen Instagram-Accounts bist du aktuell eingeloggt?
Aktuell tatsächlich nicht mehr so viele, ich glaube 4. Okay. Aber ich muss sagen, dass ich auch von zum Beispiel Social-Media-Betreuung an sich, habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen, weil ich einfach auch festgestellt habe, es war enorm viel Arbeit, enorm viel Druck. Du musst halt für jeden Account immer erreichbar sein. Mhm. Community-Management, Postings, keine Ahnung. Und so, ich habe einfach dann überlegt, was möchte ich machen oder was macht mir Spaß, was liegt mir. Und ich muss schon klar sagen, dass, klar, ich verstehe das ganze Prinzip und ich verstehe auch, wie man Content aufbereiten muss und so. Aber an sich ist mein Wissen oder mein Expertenfeld, würde ich sagen, ganz klar Influencer-Marketing. Mhm. Und habe mich dann eher so ein bisschen darauf fokussiert, echt Kampagnen und also Influencer-Marketing eher für andere Firmen halt so ein bisschen anzubieten. Und jetzt ist auch gerade so ein bisschen, ja, geht es in die Richtung, dass ich halt aus Brain and Babes, gibt natürlich diese Agentur und die Services, die wir anbieten, aber daraus auch so ein bisschen so ein eigenes Brand zu machen, genau.
Ist auch richtig cool, also du bringst jetzt auch bald wieder, du hast schon deine To-Do-Listen, habe ich gesehen, genau. Die Weekly Planner. Ich bin ja so scharf auf diese Sticker.
Ja, das sagen immer so viele und ich bin dann immer so, ich denke mir so, würde man Geld bezahlen für einen Sticker?
Ja.
Wenn ich weiß.
Cool ist.
Ja? Okay, da muss ich mir das nochmal überlegen, weil ich denke mir immer so, okay, so soll man Sticker verkaufen, so keine Ahnung.
Wir kommen das doch aus dieser Generation von den ersten MacBooks, wo man sein MacBook vollgeklebt hat. Ja, ich glaube, das steckt doch in allen von uns.
Auch Koffer und keine Ahnung, so überall, wo man halt so Sticker drauf hat. Stimmt schon, ja. Okay, muss ich mir noch überlegen.
Ich stelle mir das gerade, weil es einmal eben gefragt hat, in wie viele Accounts du eingeloggt bist. Ich stelle mir das gerade extrem schwer vor, wenn du mehrere Social Channels pflegst, was du jetzt eh in den Schatten stellst, möchte ich nicht sagen, aber davon einfach zurücktrittst. Also wie schafft man das, dass man nicht überall dasselbe postet? Oder weißt du, ich meine, woher nimmst du dir diese Kreativität? Oder wie schaffst du diese kreativen Phasen, in denen du sagst, okay, ich betreue jetzt x Kanäle, muss x verschiedene Contents machen.
Und noch dein eigener.
Und dein eigener, das nicht alles quasi deinen Footprint oben drauf hat.
Also ich finde schon, generell merkt man oft den Stil an sich, aber am Anfang, wenn Kunden auf mich zukommen, gibt es schon so eine Art Strategie-Meeting und dann legen wir fest, okay, was ist eigentlich die Kernzielgruppe, wo will man hin, was will man mit dem Account erreichen, will man einfach nur Reichweite generieren, will man Leads generieren, so natürlich am Ende des Tages wollen die meisten auch Umsatz machen mit ihren Brands und so, aber man muss, finde ich, schon klar definieren, erstens ganz wichtig auf Instagram, es muss schon irgendeine Form von Mehrwert bieten, also diese ganzen statischen Bilder oder sowas sind halt heutzutage, laufen halt einfach nicht mehr so. Und dann muss man sich einfach überlegen, wie kann man aus dem Bereich oder aus dem Brand, aus dem Themenfeld das meiste an Mehrwert bieten. Oder was halt auf Instagram auch immer gut läuft, sind halt lustige Sachen, also Emotionen einfach. Und natürlich dieser Persönlichkeitsfaktor. Also ich bin schon auch jemand, der zum Beispiel empfiehlt, dass das Gesicht von dem Brand einfach so halt auch so zu sehen ist oder auch so das Brand so ein bisschen repräsentiert oder dass man sich halt Gesichter sucht. Und ich finde, da merkt man auch gerade so ein bisschen so einen Shift bei Instagram. Das hat damals schon bei Westwing angefangen. Damals war zum Beispiel immer Delia das Gesicht. Und dann irgendwann haben die auch angefangen, vielleicht mit Mitarbeitern mal Stories zu machen, Home-Stories zu machen oder halt eben auch mit anderen Leuten und so, dass man halt immer dem Brand sozusagen ein Gesicht gegeben hat, womit sich Leute halt identifizieren konnten. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Also ich finde zum Beispiel, es gibt auch Unterschiede, so bist du im Fashion-Bereich, bist du im Beauty-Bereich. Bei Fashion zum Beispiel, wo produzierst du, wie produzierst du, wie kommt ein Design-Piece irgendwie überhaupt zustande oder so. Oder zum Beispiel im Beauty-Bereich, weiß ich nicht, was sind gute Inhaltsstoffe, was sind schlechte Inhaltsstoffe. Also so ein bisschen halt so ein bisschen rausfiltern, ja, was macht das Brand sozusagen aus und dann halt darüber hinaus dem Ganzen vielleicht noch ein Gesicht geben. So würde ich halt die Sache angehen. Ja.
Du hast es schon kurz angesprochen und es ist der Elefant im Raum sozusagen, Instagram und Insta-Stories und Videos.
Ja.
Wie siehst du das? Wird einem das Leben schwer gemacht durch diese ganzen Änderungen? Ich meine, mein Instagram-Feed sieht gerade crazy aus, der ist schwarz. Ich weiß nicht, ob eurer auch, keine Ahnung.
Hast du schon dieses Vollbild-Reels-Modus?
Katastrophe. Ja. Aber wie ist das?
Ich hab das noch nicht.
Ich bin sehr froh. Ich glaube, ich bin zu alt dafür. Keine Ahnung. Und ich kann mir vorstellen, dass es vor allem als Content-Creator oder wenn du Content für andere planst, es irgendwie noch schwieriger macht, weil das ein Kampf ist, dass man da überhaupt zu Geltung kommt.
Ja, also ich muss auch sagen, gerade ist irgendwie ganz weird auf Instagram, weil man merkt halt, dass sie jetzt gerade auch in so einer Testphase sind, wo sie halt alle möglichen Designs und keine Ahnung was alles ausprobieren. Zum Beispiel ich bei meinem normalen Explore-Feed, also auf der ersten Seite, mir werden einfach fast nur fremde Leute angezeigt. Also gar nicht die Leute, denen ich irgendwie folge oder so. Ich glaube aber, dass sich das wieder regeln wird. Die probieren nur gerade. Das Ding ist nur, also ich würde schon klar sagen, so man kann sich eigentlich von Fotocontent verabschieden. Das sagt auch fast jeder Instagram- oder Meta-Experte. So zum Beispiel, wir waren jetzt vor kurzem auf dem OMR, auf dem Online-Marketing-Rockstars-Festival. Ja, ist auch wirklich, müsst ihr wirklich machen, ist echt richtig cool. Und ich meine, da sind ja auch immer Leute, mit denen du dich halt unterhalten kannst. Und einer von Meta hat halt auch gesagt, so egal was du machst, post ein Video. Aber so, die wollen schon das noch so ein bisschen beibehalten mit den Fotos, aber ja, ist halt jetzt einfach auch ein Shift und ich muss auch sagen, ich würde da nicht nur Instagram so die Schuld geben, weil das einfach meiner Meinung nach oder auch, ich beschäftige mich ja viel damit, ist auch einfach, der Outcome vom digitalen Wandel, weil einfach auch in Zukunft alles andere Video lastig sein wird. Also klar, TikTok hat jetzt irgendwie so ein bisschen damit angefangen und viele denken, Instagram versucht TikTok zu kopieren, tun sie aber nicht. Also klar, in gewisser Form ja irgendwie schon, aber die passen sich nur an und die wollen halt auch einer der Ersten sein, die natürlich mit diesem ganzen Video Content halt starten und das ist für Creator, es ist schwierig. kommt drauf an, aus welcher Generation man kommt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel jemand ist wie ich oder vielleicht auch die Christina oder so, wir sind halt mit Fotos groß geworden, so auf Instagram. So, das war halt unser Kernfokus. Und für uns ist es natürlich schwierig, so ein bisschen zu switchen. Aber ich sage dann auch immer so, okay, denk einfach in Video. Also das, was du jetzt gerne als Foto festhalten würdest, wie könntest du das in Videoform umsetzen? Ob das jetzt zum Beispiel ein Outfit ist oder ein Inspo-Bild oder keine Ahnung, einfach so versuchen, halt in Video zu denken. Und es fällt ein bisschen schwer und ich glaube aber, der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier. Und so wie für uns das früher war, dass man halt irgendwie ewig damit verbracht hat, Fotos zu bearbeiten und jetzt irgendwann so gar keine Fotos mehr, also ich zuletzt habe wirklich wenig meine Fotos bearbeitet oder so. So ist es halt mit Video. Man muss halt anfangen und dann kommt man rein und irgendwann wird man auch schneller mit dem Schneiden und keine Ahnung. Ja, muss man sich aber dran gewöhnen. Und für Brands ist es so ein bisschen so, was ich schon machen würde. Ich meine, es gibt schon einen Grund, warum zum Beispiel die jüngere Generation jetzt so ein bisschen im Fokus steht. Vor allem jetzt beispielsweise auf Plattformen wie TikTok oder so. Ich würde mir ganz klar Content Creator suchen, die für mich Videos machen, wenn ich selber nicht kann.
Mhm. Ja. Also aus Outsourcen.
Ja, voll. Und es gibt mittlerweile so viele junge Mädels oder so, wo du echt für nicht viel Geld so daraus auch so ein kleines Business halt einfach machen kannst. Und kostet halt ein bisschen Recherchearbeit, um zu gucken, auch wer passt irgendwie so. Aber die jungen Leute kennen sich aus, können schnell schneiden, so können schnell liefern. Würde ich halt so ein bisschen in die Richtung gehen vielleicht, ja.
Bei unserem Podcast geht es ja eben um Millennials, also wir sind ja alle drei Millennials. Und weil du meintest, wir sind ja auch groß geworden mit Fotos und wir hatten vor kurzem eben den Paul zu Gast, der ist TikToker und da ging es eben auch, der ist 23 und so ein bisschen um die Unterschiede. Und glaubst du, dass dieser Switch zu Video-Content auch mit diesen weniger verfolgten Perfektionismus von Gen Z zusammenhängt, weil wie du sagst, wir haben unsere Fotos bearbeitet, wir haben wollten, dass alles perfekt ist und Gen Z pfeffert einfach raus und bei Videos ist es auch irgendwie mehr, also more real.
Sozusagen. Ich würde sagen, ich finde, das differenziert sich ein bisschen anhand der Plattformen. Ich finde, auf TikTok ist das ganz klar so, das merkt man ja auch und ich finde, Instagram ist nach wie vor schon noch eine App, wo Content Creator, Influencer, wie auch immer, schon noch versuchen, den schöneren Teil zu posten, sage ich jetzt mal. Und auf TikTok merkt man, finde ich schon, finde ich auch zum Beispiel sau cool an TikTok so, jedem wird irgendwie so ein bisschen die Stimme gegeben, so egal wie du aussiehst, was du machst, wo du herkommst, keine Ahnung, jeder hat irgendwie die Möglichkeit halt an Reach zu gelangen. Und ich meine, ich will nicht haten, aber ich finde, es ist schon sehr obvious auf Instagram, welche Leute da Erfolg haben. Also es sind halt immer bildhübsche Mädels oder gut aussehende Typen oder keine Ahnung. Natürlich auch ein paar, die halt guten Content auch liefern, ist ja klar. Aber ich finde schon sehr auffällig manchmal. Also, und ich habe auch lustigerweise heute erst mit Freunden drüber gesprochen. Wenn man das mal so ein bisschen von außen so betrachtet, irgendwie finde ich, am Ende des Tages auf Instagram, wir machen alle eigentlich nur dasselbe. Und wir denken alle, wir sind so individuell, also als alle spreche ich jetzt mal so als Influencer oder so mein Umkreis und so. Aber eigentlich, wir tragen alle denselben Shit, so wir posten alle dasselbe, wir machen alle dieselben Urlaube. Keine Ahnung, also wisst ihr, ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal aufgefallen ist. Aber, und da. Ich weiß nicht, mir ist es nie so krass aufgefallen, so, weil ich halt auch in so einer Bubble lebe, gebe ich auch zu. Aber wenn man das echt mal so betrachtet, denke ich mir so, was machen wir da eigentlich alle? So, keine Ahnung, weil ich weiß nicht, das finde ich zum Beispiel auch das Schöne an meinem anderen Job, in der Agentur, dass man halt da eben so personalisiert auf die Brands oder auf Produkte, auf Kunden eingehen kann und nicht eigentlich immer dasselbe macht wie alle anderen.
Voll. Ja. Aber es stimmt schon, für mich hat Instagram so ein picture-perfect Flair, so alles ist schön, alle machen denselben Urlaub, alle sind in Griechenland, haben dieselben Sachen an und das, wenn eine Tasche auf einmal wieder modern ist, ich war auch so ein Opfer, die OR Saddlebag ist wieder in, jeder braucht die und jeder hat sie auf einmal und wie du sagst, auf TikTok ist es einfach so, jeder kann, weiß ich nicht, wie viele tausend Likes bekommen, weil es einfach real ist. Also echt so,
Und ich finde, auf TikTok merkt man auch, dass es nicht ganz so doll um materielle Dinge geht. Mhm. Also da, ich finde, die Best Performancen so TikToks sind ja meistens Dinge wie, also lustige Sachen oder sowas oder informative Sachen. Ich finde, TikTok ist auch eine extrem gute Lernplattform sozusagen. Und auch so Kochvideos oder sowas. So. Also da geht es nicht immer so drum, oh, ich habe mir jetzt eine neue Chanel-Tasche gekauft, hier ist mein geiles Unpacking. Mhm. So, das interessiert da niemanden.
Ja.
Also von meiner Beobachtung. Ja.
Ich finde auch so, also ich bin eben so ein YouTube-Opfer. Also
ich mag auch YouTube-Folgen. Ja.
Und TikTok erinnert mich so ein bisschen dran, weil bei TikTok, also ich bin jetzt in so einem Make-up-Ding auf TikTok drin und ich kriege halt dauernd Make-up-Videos und das erinnert mich an meine guten alten Zeiten, dass ich halt immer die, also ja, und
die Tutorials angeschaut habe. Ja, voll.
Ja, das stimmt schon.
Ja, ist halt einfach alles ein bisschen auch schnelllebiger geworden und so. Und man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, ist das gut, ist das schlecht, ist das gefährlich, aber ich glaube einfach, das wird sich alles einfach so krass ändern und ich glaube auch, dass eben Gen Z ganz anders einfach aufwachsen wird als wir so. Und vielleicht ist es normal, weil es gibt ja immer Generationskonflikte so, aber ich glaube, ja, es hängt auch viel einfach mit der Digitalisierung zusammen. Und ich muss schon sagen, so auch am Frühjahr haben ja alle viel darüber gelacht und Influencer und Instagram hin oder her, aber das hat so ein krasses Geschäftsfeld geformt. Und wenn man auch so beobachtet, was zum Beispiel mit Meta oder sowas passiert, mit Metaverse, mit Krypto, mit NFTs und so, das basiert alles auf dieser Bubble eigentlich.
Ich finde, also ich kann mich noch so genau erinnern, ich glaube, ich habe Instagram seit 12 Jahren oder so. Also, wenn das so angefangen hat mit diesen InfluencerInnen sein, habe ich mir einfach nur so gedacht, okay, also wisst ihr, wie ich meine? Ich habe mir einfach nur so gedacht, okay, wie, nicht peinlich ist das falsche Wort, aber dieses ständige Zeigen und dieses ständige Outfits posten und hin und her. Und da sind jetzt aber Leute dabei, die jetzt so eine krasse Reichweite haben und aber so ein Business draus gemacht haben. Und ich finde das, ich glaube, wir haben auch damals mit der Christina schon drüber geredet, sehr schade, wenn Menschen nicht sehen, was für eine Arbeit dahinter steckt. Und ich habe es jetzt bei dir gerade wieder gemerkt, du brennst für dieses, auch für die Zahlen, glaube ich, die dahinter stecken. Und ich finde das echt schade, wenn Leute nicht sehen, was für ein Mehrwert dahinter steckt oder auch was für ein Aufwand dahinter steckt. Und es ist ja eigentlich 24/7 euer Beruf, glaube ich, würde ich meinen. Oder so habe ich das Gefühl. Wie schaffst du für dich in diesem ganzen, du musst createn, du musst Contents raussenden, wie schaffst du für dich eine Work-Life-Balance?
Meistens gar nicht. Nein, es ist schon richtig schwer. Ich glaube, das ist schon auch ein bisschen einfach auch Charaktersache oder Persönlichkeits- und Typsache so. Aber ich habe schon auch jetzt zuletzt gemerkt, dass nach all diesen Jahren merkt man irgendwann auch, man nimmt das bewusst so gar nicht wahr und man denkt immer, alles ist in Ordnung und das ist ja mein Job und keine Ahnung, aber wenn man dann mal so ein bisschen genauer in sich reinhört, was das im Unterbewusstsein mit einem macht, ist schon verrückt. Und ich merke das zum Beispiel auch an meinen Freunden, die jetzt vielleicht nichts mit dem Berufsfeld zu tun haben, die sind ganz anders drauf als ich und die machen sich über die Dinge, über die ich mir Gedanken mache, darüber denken die nicht mal nach, so. Und zum Beispiel das mit dieser Work-Life-Balance, ich habe auch eigentlich durchgehend ein schlechtes Gewissen, so, egal, ob ich Freizeit habe oder vermeintlich Urlaub mache oder so. Es gab in den letzten Jahren, ich weiß, das klingt immer so dumm, weil alle denken sich immer so, hä, was musst du machen, so, warum im Urlaub, ist doch egal so. Mhm. Aber die Story, also ich zum Beispiel denke mir, wenn ich in Urlaub fliege, oh, das ist ja voll interessant für meine Follower, weil ich bin woanders und ich kann mehr zeigen. Also mache ich natürlich mit Absicht gerne mehr Fotos, Content, keine Ahnung. Und dann ist aber trotzdem der halbe Tag schon wieder draufgegangen. So. Und ich war trotzdem noch gar nicht am Meer oder weiß ich nicht. So übers Bild schaut es immer schön aus. So, aber das muss ja alles auch irgendwie gemacht werden. Und das Einzige, was mir schon hilft, ist zum Beispiel Sport machen. Also da ist natürlich eine Stunde oder so, wo ich halt dann mal nicht aufs Handy schaue. Und ich glaube, es ist eben umso wichtiger, sich vielleicht auch einfach so Hobbys zu suchen. also analoge Hobbys zu suchen, die halt nichts mit irgendeiner digitalen Plattform halt zu tun haben, weil ich habe schon immer gesagt, weil ich bin auch einfach so, vielleicht ist das auch schon wie eine Sucht so ein bisschen, aber für mich ist, wenn ich abends nach Hause komme aus dem Büro, schaue ich gerne TikTok oder Instagram. Das ist für mich wie früher Fernsehen schauen. Also ich schalte da schon ab, aber es ist trotzdem, da habe ich nämlich letztens auch mit jemandem drüber geredet, wenn man zum Beispiel Fernsehen schaut, eine Serie oder einen Film, das ist ja fiktiv. Das heißt, es betrifft dich emotional nicht persönlich, so, weil du schaust dir das an und denkst, okay, das wurde gescriptet und abgefilmt und fertig. Der Unterschied aber auf Social Media ist, das sind ja alles echte Menschen und die sind meistens im selben Alter wie du, haben vielleicht ein ähnliches Leben wie du und dann fängt im Unterbewusstsein zum Beispiel dieses Vergleichen an und dann denkst du dir so, oh fuck, so warum ist die erfolgreicher oder warum macht die noch mal eine neue Firma oder ich bin ja viel zu weit hinterher oder so und solche Gedanken formen sich dann und das ist eben, was ich meinte, ich glaube, jemand, der halt in einem anderen Berufsfeld ist, klar, es gibt immer Vor- und Nachteile, auch in anderen Berufen so, aber ich glaube, über solche Dinge macht man sich halt eher weniger Gedanken, so.
Könntest du dir jemals vorstellen, dich von Instagram als von deinem persönlichen Kanal abzuwenden und das zurückzustecken und es nur sozusagen noch hinter den Kulissen machen?
Nein. Also ich merke schon natürlich, ich muss auch ganz klar sagen, mein Hauptgeschäft ist die Agentur, alles was darüber läuft so und das will ich auch ausbauen und keine Ahnung. Und ich habe natürlich schon gemerkt, seitdem das halt so angelaufen ist, dass mein Instagram-Account drunter leidet, weil ich bin einfach jetzt nicht mehr in der Lage dazu, jeden Tag neue Looks zu shooten oder, keine Ahnung, Content aufzupolieren oder so. Das hängt gerade wirklich hinten dran. Ich habe aber eher die Hoffnung, dass ich da irgendwann wieder so ein bisschen so ein Gleichgewicht finde. Aber nein, auf gar keinen Fall, weil das ist halt das, was mir mein Leben so ermöglicht hat eigentlich, was ich halt jetzt führe und auch den anderen Job und sowas. Ich würde es gerne eher noch erweitern, wenn möglich. Also mehr Mehrwert bieten und ja, so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber es ist halt gerade ein bisschen schwierig, einfach das zu vereinen. Genau.
Du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen, dieses Vergleichen. Ist das was dich jetzt noch immer begleitet? Oder wo du sagst, okay, ja.
Eigentlich ist es jetzt so schlimm wie noch nie, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, ob das am Alter liegt oder so. Oder ich glaube, das hat halt natürlich mit dieser ganzen Bubble angefangen, aber es ist schon so, ich finde auch, leider habe ich auch den Blick für Normales verloren. Also und das wirklich in jedem Lebensbereich. Und das klingt absolut verrückt, weil, weiß ich nicht, so. Aber das Gute ist, glaube ich, dass es mir bewusst ist.
Ich wollte sagen, es wirkt sehr reflektiert. Ja. Das ist ja eigentlich was Gutes.
Ja, voll. Wie zum Beispiel, wie äußert sich das?
Ich weiß nicht, also zum Beispiel allein diese Dinge wie zum Beispiel, wo man Urlaub macht, was man für einen Urlaub macht, wie man seinen Urlaub gestaltet. Zum Beispiel früher, wenn ich mit meinen Eltern in Urlaub gefahren bin, dann war mir das scheißegal, wie ich da aussehe, was ich da anhabe, keine Ahnung. Und jetzt, wenn ich auf Urlaub fahre, das geht schon los, dass ich jeden Tag für jeden Tag mir meine Outfits sortiere, plane, wann shoote ich welchen Look. Dort, also weiß ich nicht, ich meine, ich suche es mir auch so aus, ist ja klar so. Ich will mich jetzt auch nicht beschweren oder nicht, dass die Leute denken, okay. Aber ich weiß nicht, wenn ich halt dann im Urlaub bin, dann mache ich mich fertig, mache meine Haare, ich schmink mich für den Strand. So. Keine Ahnung, das sind einfach alles so Dinge, die ich früher nicht gemacht habe oder die, glaube ich, auch andere Leute einfach nicht so machen. Und ich war zuletzt jetzt mit meinem Papa campen und da habe ich das zum Beispiel nicht gemacht und da ist mir aufgefallen, wie viel Zeit ich auch eigentlich dafür verschwende. Weil ganz ehrlich, wen juckt's auch? Also man denkt immer, also ich selber denk's halt, weil es irgendwie für meinen Beruf so angemessen ist, sage ich jetzt mal. Aber es ist eigentlich Zeitverschwendung, keine Ahnung. Also solche Dinge allein. Und eben das mit dem Vergleichen ist bei mir eher so ein bisschen gekommen. So an sich will ich das gar nicht machen, aber ich glaube, das passiert auch einfach im Unterbewusstsein.
Auf jeden Fall.
Und was mir zum Beispiel, oder was so der größte Kern bei mir ist, eher so ein bisschen, was zum Beispiel Unternehmertum und sowas angeht, weil das halt gerade so präsent in meinem Leben ist. Und mich stresst es, wenn ich sehe, andere Leute sind in meinem Alter oder jünger oder so und schon so und so erfolgreich. was ja eigentlich nichts über mein Leben aussagt, weil für andere bin ich vielleicht erfolgreich oder keine Ahnung. Und das meinte ich eben damit, man verliert einfach den Blick dafür.
Mhm. Ich glaube so. Eben auch, das mit der Bubble ist halt total richtig. Wir leben alle, ich glaube, wir leben in derselben Bubble,
ja, kann man so voll. Sagen. Allein, wenn man das schon konsumiert voll. Und sich dafür interessiert. Ja. Ja.
Voll. Und früher hat man es halt nicht so mitbekommen, weil es halt nicht überall online war.
Ja.
Das war ja auch einer der Gründe, wieso wir diesen Podcast begonnen haben, weil wir eigentlich, also gesagt haben, oh Gott, wir sind 30, andere Leute kaufen eine Wohnung, andere Leute, keine Ahnung, machen das, das und das und ich kaufe keine Wohnung.
Ja,
und ich
weiß aber auch, musst du auch nicht.
Ja, so. Ja, aber ich habe diesen Druck, ja, genauso. Ja. Ich denke, ich kann, keine Ahnung, soll ich mir jetzt ein Auto kaufen? Kann, ja, ich mir ein Auto kaufen?
Ja,
so.
Ja, eben, und man merkt das halt gar nicht, bis halt solche, und ich glaube, in deinem Fall ist das vielleicht so gesellschaftlicher Druck voll, beispielsweise, ja, bei mir kommt es halt vielleicht durch den beruflichen Druck, mhm, oder so, aber es hat natürlich jeder für irgendeinen Lebensbereich, aber es stimmt absolut, wenn man halt in dieser Bubble lebt, weiß ich nicht, und ich denke mir ganz oft so, ist eigentlich komisch, weil es ist ja mein Beruf und ich habe das Bewusstsein dafür und ich weiß auch erstens, was dahinter steckt, aber B auch, wie viel davon gefaked wird.
Mhm.
So, es ist, das schwöre ich euch, keiner, der auf Instagram, wirklich keiner, egal wie viele Follower, wie viel Geld, wie viel Macht, wie viel Firmen, jeder versucht natürlich nur das Beste zu zeigen und bei 99,9% geht hintenrum richtig viel Shit ab. So. Aber das zeigen halt nur die wenigen. Oder ich verstehe es auch, weil dann ist natürlich so, okay, dann sagst du mal sowas und dann kommt dann eine Nachricht so, was willst du dich beschweren? Und Leute, die in der Gastro arbeiten, ist viel schlimmer und so. Natürlich, sagt ja auch keiner so. Und ich weiß nicht, ich würde das auch nie vergleichen wollen oder so, aber warum, es berechtigt mich ja trotzdem auch, weißt du, meine Probleme zu haben, ja, oder meinen, ja.
Das ist ja, also wir versuchen auch, und das sage ich auch total oft, die Carina kann es besser als ich, hier uns auch zu öffnen, aber es ist auch so schwer, finde ich. Also es ist eine richtige Überwindung, zu sagen, in den sozialen Medien zum Beispiel, mir geht's schlecht.
Ja.
Oder ich muss mir Hilfe holen. Und das fand ich zum Beispiel auch bei dir cool.
Ja.
Hattest du auch mal dieses Thema, wo du gemeint hast, eben du hast jetzt einen Coach, einen Life-Coach,
ja,
genau. Und ich finde, das ist aber, ja, es ist wirklich eine Überwindung. Und ist dann klar, dass alle Leute immer nur das Beste von sich posten und mir geht's so toll. Also sehr selten kommt mal wer und sagt, hey, eigentlich, mir geht's nicht gut.
Ja. Ist eigentlich aber auch schade, weil ich glaube, viele trauen sich nicht, weil eben oft eben das passiert, dass das nicht valide ist, wenn es einem Influencer oder einer öffentlichen Person schlecht geht, weil die führt ja das beste Leben so in den Augen von anderen und so, wo ich mir denke, ist halt,
stimmt halt nicht.
Ist, ich weiß nicht, es ist oft sehr, sehr kontrovers und jeder hat irgendwas, was halt einen beschäftigt oder so, und zum Beispiel gestern war das, glaube ich, habe ich so einen Screenshot von meinen Mitschriften gepostet und mir haben so viele draufgeschrieben, oh Gott, so danke dafür und so, die wollen unbedingt auch sowas machen und sie haben sich bisher noch nie getraut oder denen ist auch gar nicht bewusst, für was sowas eigentlich da ist, weil man denkt immer nur, okay, man geht zu einem Therapeuten oder zu einem Life-Coach oder so, wenn schon alle Alarmstufen irgendwie läuten, und das sehe ich zum Beispiel ganz anders, weil warum soll ich erst hingehen, wenn es zu spät ist? Also man kann ja auch einfach präventiv arbeiten,
ja,
und zum Beispiel ich gehe dahin nicht, weil ich mir denke, mein Leben ist so schlecht oder mir geht's schlecht oder sonst irgendwas, sondern eher, weil ich mir denke, ich will das Beste aus meinem Leben rausholen. Und es ist einfach so, man kann nicht alles selber wissen. Und für was gibt es Experten? In jedem Bereich. So.
Ja.
Und wenn du dir einen Arm brichst, dann gehst du auch zu einem Chirurgen, der ihn halt irgendwie richtet oder so. Und so ist es halt auf dieser mentalen Ebene.
Ja.
Und ich merke schon, dass genau in diesem Berufsfeld oder vielleicht auch in diesem Sektor, wo es halt dann eben ums Gründen oder Unternehmertum, man kommt eigentlich nicht drum rum, meiner Meinung nach. Weil irgendwann kommen dann auch so Dinge wie Mitarbeiterführung oder sowas, woher soll man es auch wissen?
Mhm.
Ich habe es ja noch nie gemacht.
Ja,
wen soll ich fragen? So,
nein.
Keiner in meinem Umfeld ist jetzt schon, oder wenige in meinem Umfeld sind jetzt schon so lange selbstständig. Und auch die, weißt du, die haben ja ihr eigenes Zeug zu tun.
Voll.
Also warum soll ich mir da nicht in dem Bereich Hilfe holen?
Ich finde das super schön, wenn man sich das eingestehen kann. Und ich glaube, dass unsere Generation oft Angst hat, Fehler einzugestehen
oder
Schwäche zu zeigen.
Ja.
Und ich glaube, das wird eben aber auch durch Instagram oder wurde verstärkt durch Instagram, weil einfach immer nur diese schönen Seiten gezeigt worden sind. Und ich habe echt nach einer Zeit aufgehört, Leuten zu folgen, die vielleicht schönen Content created haben, aber nach dem Anschauen ging es mir scheiße, weil ich mir gedacht habe, die ist viel dünner als ich und die macht dort Urlaub, wo ich auch gern wäre, aber ich kann einfach, also das finde ich halt aber auch so wichtig, das zu zeigen und wie du sagst, öffentlich zu sagen, hey, es ist okay, in Therapie zu gehen oder sich einen Coach zu holen oder whatsoever, weil Therapie, volles Tabuthema einfach.
Ja, und das ich echt nicht verstehe. Also ich kann es verstehen, weil das halt so generationsbedingt irgendwie eingetrichtert wurde. Aber ich denke mir so oft, oh mein Gott, ich wünschte mir, dass einfach so viel mehr Leute in Therapie gehen würden. Ja. Weil dann gäbe es viele Probleme vielleicht einfach nicht. Also zwischenmenschliche Probleme.
Ja, auf alle Fälle. Glaube ich, hier heute irgendwas geschickt, wegen mir war my favorite position is taking you to therapy.
Yeah. Yeah. Also es ist, wir haben eh schon oft im Podcast, glaube ich, darüber geredet. Ich war ja auch in Therapie und es war life-changing für mich. Und ich bin echt happy, dass ich war. Und ja, es ist jetzt mal abgeschlossen, aber das ist für mich nicht so ein geschlossenes Buch. Wenn ich sage, wenn ich das jetzt wieder mal brauche, dann warum nicht? Es hilft ja einem voll und es ist auch was Schönes.
Ja. Und ich finde eben auch, wie du sagst, also das ist was Schönes und man sollte das gar nicht so negativ behaften, weil mir geht es jedes Mal gut. Mhm. Also und das ist so viel mehr wert, als vielleicht zu strugglen oder keine Ahnung, in Ungewissheit zu leben oder weiß ich nicht. Und wenn es halt jemanden gibt, der einen vielleicht so ein bisschen leiten kann einfach, was auch immer halt ansteht, so why not? Und wenn man die Möglichkeit hat, sollte man es unbedingt machen.
Voll.
Und das gilt nicht nur so jetzt in meinem Bereich oder so, sondern auch einfach generell. Auch ich finde zum Beispiel, weil wir vorhin kurz drüber geredet haben, auch dieses Dating-Thema und alles so, man merkt das so krass, finde ich, so wie schwierig das ja auch alles so geworden ist in unserer Generation. Und ich glaube schon, dass das halt mit solchen Dingen auch zusammenhängt, dass Leute einfach sehr engstirnig sind und oft vielleicht nicht selber sich hinterfragen oder an sich arbeiten wollen und dann fährt man halt gegen eine Wand. So.
Und damit, das haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen, du tust damit auch anderen Leuten weh und das ist ja, du, wenn du nicht selbst reflektiert bist und du verletzt Leute, die dann wieder sozusagen, nicht Schäden, sage ich jetzt mal, aber die das mitnimmt und die das dann vielleicht auch verinnerlichen und die dann selbst eigentlich in Therapie gehen sollten, weil also es ist echt ein Dominoeffekt.
Voll. Manchmal frage ich mich schon auch, ob man das dann nicht so irgendwie auch anzieht. Also wisst ihr, wenn man vielleicht selber jemand ist, der halt sich null Gedanken um sowas macht, so dass man natürlich vielleicht auch an Menschen stößt, die halt vielleicht auch so sind. Und ich weiß nicht, seitdem ich mich so viel damit beschäftige, ist vielleicht auch nicht der richtige Weg, aber merke ich dann immer so, wenn ich mit jemandem bin, der halt nicht so ist oder nicht so ein Verständnis dafür hat, mit dem komme ich dann irgendwie auch gar nicht klar. Mhm. Weil ich mir denke, oh Gott, so wie kann man so sein? Mhm. So, wisst ihr, was ich meine?
Genau so. Das ist aber, finde ich, was Gutes und das heißt, glaube ich, nur, dass man schon vorab die Red Flags erkennt, die man davor ignoriert hätte.
Ja. Boah, was einem eigentlich auch im Nachhinein alles so bewusst wird, oh mein Gott, ich mache ja auch manchmal so Umfragen und so Dating-Zeug und keine Ahnung, was da manchmal für Sachen kommen. Ich sitze zu Hause, ich bin schockiert, weil ich denke mir so, das kann nicht sein, dass du dir als Frau oft einfach solche Dinge gefallen lässt, wo ich mir denke, hä? Das ist falsch auf so vielen Ebenen und die merken es nicht mal.
Ja, weil halt einfach alles entschuldigt wird. Also schlecht entschuldigt wird. So.
Das ist aber,
und es auch normal ist irgendwie, oder?
Ja.
Aber ich denke, das ist auch jedem schon passiert, wo man sich dann im Nachhinein denkt, oh mein Gott, was war mit mir los? Wieso? Dass du in der Vergangenheit zurückreisen möchtest und dich echt watschen möchtest und sagen möchtest, Mädchen, bitte.
Ja.
Aber es ist gut, dass man diese Awareness hat, dass man das sieht und vielleicht nicht nochmal den Fehler macht. Vielleicht nochmal, aber dann nicht nochmal ein drittes Mal.
Bei mir ist auch mittlerweile, so, dass ich das sogar richtig unattraktiv finde, wenn sich ein Typ irgendwie komisch verhält oder so. Oder nicht mein mir entsprechend so verhält oder so, dann denke ich mir gleich so, okay, bye. Ja. So, weil, wozu? Aber wie viele Male ich trotzdem hängen geblieben bin, so bis ich mal das entwickelt habe, diese Einstellung dazu, naja. So.
Das ist ein Thema für eine ganz eigene Podcast. Ja. Nein, vor allem, wie gesagt, ich finde, da kann man auch stolz sein, das als Wachstum sehen, ja, weil du erkennst die Red Flags, du sagst nein, weil vor allem die zeigen sich oft am Anfang und es wird ja, Beziehungen werden tendenziell immer nur komplizierter und nicht einfacher. Und wenn sich solche Seiten schon so früh zeigen, dann wird der Typ sicher nicht mit der Zeit einfacher.
Kennt ihr die Box Theory? Nein. Habt ihr schon mal gehört? Und zwar, das habe ich bei einer TikTokerin oder Influencerin oder so gesehen und die hat auch einen Podcast und so, muss ich euch nachher mal zeigen, das ist richtig lustig. Und sie ist zum Beispiel der Meinung, also es gibt eine Theorie, dass jeder Mann, der auf dich trifft, ordnet dich in eine Box. Und das ist entweder die Hookup-Box, die Beziehungsbox oder die I-don't-care-Box. Mhm. Und wenn man drüber nachdenkt, merkt man das eigentlich immer auch sofort. Mhm. Weil wenn ein Typ dich in die Hookup-Box macht, verhält er sich ganz anders, wie wenn du in der Relationship-Box bist. Mhm. Und sie sagt oder hat festgestellt, dass je nachdem in welcher Box du bist, es lässt sich auch nicht aufeinander übertragen. Mhm. Also wenn du einmal in der Hookup-Box bist, das heißt, der Typ will einfach nur mit dir schlafen oder keine Ahnung, du kommst nicht in die Relationship-Box. Das passiert auch, nicht.
Aber wir glauben es
auch. Genau, genau. Ja,
wenn aber, du mich erst besser kennenlernst.
Ja, genau. Man denkt immer, man kann irgendwie einen Mann dann überreden oder, keine Ahnung, überzeugen. Aber, und das ist so eine Theorie dahinter. Und das finde ich mal lustig, weil es stimmt irgendwie.
Ja. Muss ich jetzt mal beobachten.
Ja.
Wenn wir auf Dates gehen.
Ja, weil Crazy Dating Stories Part 2 incoming.
Ja,
ja, gib mir ein
mit mir
Zeit.
Als Gast.
Ja, bitte. Ja. Nein, wir sind jetzt, ich würde nicht sagen abgeschweift vom Thema, aber wir haben einen guten Exkurs gemacht.
Ja.
Du hast schon gesagt, du möchtest mit deiner Agentur größer werden.
Ja.
Hast du irgendwelche Pläne in naher Zukunft, wo du sagst?
Ja, also ich glaube, mein Hauptplan ist jetzt erstmal vielleicht auch so ein bisschen mein Team zu erweitern und das Ganze vielleicht alles so ein bisschen zu professionalisieren. Ich war jetzt lange Zeit alleine, habe jetzt mittlerweile 2 Mädels, die mithelfen. Aber ja, in meiner Vision ist das Ganze trotzdem noch so ein bisschen größer. Und ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass ich eben so ein bisschen Brand draus machen will, eigene Produkte auch rausbringen will, aber viel auch mit Workshops also arbeiten möchte. Ja. Oder ich möchte einfach quasi mein Wissen für die breite Masse zugänglich machen und vielleicht auch irgendwann so eine Community-Plattform schaffen, so ein bisschen in die Richtung, genau.
Sehr cool.
Ja.
Girlboss.
Ja.
Ja. Sehr cool. Also wir wissen es auf jeden Fall total zu schätzen, dass du trotz deiner 1 Million Dinge, die du machst, Zeit gefunden hast, dich hier mit uns zu treffen. Ja. Hat uns total gefreut, dass du zu Gast warst. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang
weiterreden. Ja, ist immer so. Ja. Nee, es war auch wirklich sehr nett bei euch und ich glaube, das Gespräch war auch gut und vielleicht gibt es irgendwann ein Part 2. Vielleicht kommt ihr mal zu mir in den Podcast.
Gerne.
Ja.
Wir können nichts über KPIs und Google Ads jetzt. Also ich nicht, ich weiß nicht, ob du dich da auskommst.
Wir haben andere Qualitäten.
Ja. Wir finden schon ein Thema.
Ja. Und bis dahin folgt der Emily auf Instagram und auch mit ihrer Agentur, also Brain and Babes und Emily Wilkowski.
Genau.
Schaut vorbei. Und ja, wir hören uns.
Dankeschön. Bis bald. Ciao.
Tschüss.